Ich bete. Danke dafür, du guter Gott, dass du, der du erhoben bist, dass dir der Thron gehört, der Herr über diese Welt ist, dass du dir doch nicht zu schade warst und nicht zu schade bist, zu uns zu kommen, bei uns zu sein. So auch jetzt hier und heute in diesem Gottesdienst. Und uns zu begegnen, zu uns zu reden. Danke für dein Wort, dass wir es hören. Ja, mehr noch, dass wir es aufnehmen in unserem Leben, zur Wirkung kommen lassen können. Aber wir wissen auch, Herr, dass wir es mit unseren Möglichkeiten nicht so recht fassen, begreifen können. Dein guter Geist möge es uns aufschließen, es uns wirklich zu Herzen gehen lassen, heilsam, prägend. So segne jetzt unser Hören und mein Reden. Gebrauche du es und lass es uns wirklich ins Leben hineinfallen und Frucht bringen. Amen. Danke für die guten Gedanken zum Thema Advent, denn das ist genau das, wo wir sind. Liebe Gemeinde, was heißt dieses Wort Advent eigentlich? Ein kleines Bildungsprogramm habe ich heute Morgen ja schon bei der Morgenandacht gegeben. In Latein eine Kurzeinführung. Andreas Malessa möchte ich hier zitieren, nun mit seinem frommdeutschen Wörterbuch. Er schreibt zum Stichwort Advent wörtlich Ankunft. An 4 Sonntagen vor Weihnachten wird in den Gemeinden besonders häufig über die Ankunft Gottes in menschlicher Gestalt gepredigt oder über die Ankunft des wiederkommenden Christus am Ende der Zeit. Aber die meisten Predigthörer denken an die Ankunft der nächsten Warenlieferung, die Ankunft der Weihnachtsgratifikation oder die Ankunft der Schwiegereltern, Omas und Opas zu Weihnachten. Im Advent macht der Einzelhandel bis zu 40% seines Jahresumsatzes, denn Christen wie Nichtchristen bunkern in dieser Zeit Delikatessen und Konsumgüter, als stünde eine mehrjährige Belagerung bevor. Trotzdem bestehen die Christen darauf, dies sei die besinnliche Zeit des Jahres. Und Pfarrer hetzen mit Adventskerzen im Koffer und Konsumkritik auf den Lippen von einer besinnlichen Feier zur anderen, bis zur Besinnungslosigkeit. Soweit Andreas Malessa. Ist schon ein bisschen älter, aber nichtsdestotrotz immer noch genauso wahr. Deshalb möchte ich euch einladen, uns heute auf das Wesen des Advents zu besinnen und all das andere einmal zurückzustellen. Ein alttestamentlicher Predigttext kann uns helfen, dem Wesen des Advents nachzudenken. Ich lese Jesaja 35, 3-10. Ihr könnt es auch hier vorne mitlesen. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden. Sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Soweit Worte des Propheten Jesaja. Mein erster Punkt, Advent heißt warten. Als Kind war die Adventszeit davon ja doch deutlicher geprägt, dieses gespannte Warten auf den heiligen Abend, auf den Moment, in dem in der Weihnachtsstube das Glöckchen bimmelte, man die Türe aufmachen durfte und in diesem so wunderschön hell strahlenden Zimmer der Weihnachtsbaum leuchtend dann stehen durfte. Und dann endlich die lang ersehnte Bescherung war das Erhoffte, das so sehnlichst gewünschte Geschenk dabei. Wer wartet? Wann warten wir? Wer liebt, wartet. Wer liebt, wartet auf die Geliebte, den Geliebten. Und wer Hilfe braucht, der wartet. Die Wartezimmer bei den Ärzten sind der beste Beleg dafür. Man nimmt die manchmal lange Wartezeit in Kauf, weil man krank ist und vom Arzt Hilfe erwartet, erhofft. Manche warten auch in einer langen Schlange, weil es da ein Sonderangebot zu kaufen gibt oder gar etwas umsonst. Ganz gleich, gemeinsam ist allen Gründen, wir warten, wenn wir Gutes erwarten von dem oder das, was, auf das wir da warten. Erwartest du noch Gutes von Gott? Wer erwartet überhaupt etwas von Gott? Der Prophet nennt drei Gruppen, von denen er weiß, dass sie von Gott ganz viel erwarten. Menschen, deren Hände kraftlos geworden sind, Menschen, deren Knie wie Gummi sind und Menschen, denen das Herz in die Hose gerutscht ist, die vor Angst gelähmt sind. Solche Menschen, die ihre eigenen Grenzen erfahren, die am Ende ihres Lateins sind, sich machtlos fühlen, die ihrem Schicksal oder auch der Macht anderer ohnmächtig ausgeliefert sind, solche Menschen warten auf jemand, von dem sie Hilfe erwarten. Was tun Menschen nicht alles, um gesund zu werden? Sie investieren Tausende von Euro in zweifelhafte Therapien. Sie fliegen zu Wunderheilern um den halben Kontinent, wenn sie sich davon Heilung erwarten. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass Menschen zu warten bereit sind, wenn sie selbst nichts mehr tun können, wenn sie sich ihre eigene Machtlosigkeit eingestehen müssen. Vielleicht findest du dich ja an diesen Beschreibungen des Propheten wieder. Vielleicht sind ja auch deine Hände schlaff geworden, können nicht mehr so richtig zupacken, Rheuma oder Arthrose machen dir zu schaffen. Oder die Beine wollen auch nicht mehr so recht, die Knie knicken dir wie Streichhölzer weg. Oder vielleicht kennst du auch diese Angst, die manchmal so kalt in einem hochkriecht, nach dem Herz greift und es umklammert, sodass es wild dagegen anschlägt. Oder Angst, die manchmal auch urplötzlich daherkommt, über einen kommt, dass das Herz stockt, zu schlagen aufhört. Angst davor, wie es weitergeht. Angst vor Einsamkeit. Angst vor unerträglichen Schmerzen, Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor dem Verlust eines geliebten Menschen, Angst vor einer Krankheit, die einen dahin siechen lässt, Angst davor, ein Pflegefall zu werden, Angst schließlich vor dem Tod. Dir, all denen, die Hilfe suchen, gelten die Worte des Propheten. Seht, da ist euer Gott. Du darfst auf ihn warten, von ihm Hilfe und Rettung erwarten. Denn das Zweite ist, Advent heißt neues Leben empfangen. Zwei Sätze des Predigttextes sind dir ja vielleicht bekannt vorgekommen. Vers 5 und 6a, dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören, dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. Mit fast genau diesen Worten antwortete Jesus auf die Frage der Jünger des Johannes, bist du der, auf den wir warten, der Messias? In den Worten Jesu klang das dann so, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht, Blinde sehen wieder. Und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Und tatsächlich genau das geschah ja damals. Was Jesaja angekündigt hatte, das war mit Jesus durch Jesus Wirklichkeit geworden. Ja, damals, so könntest du sagen, damals geschahen diese Wunder. Oder vielleicht auch, ob das alles stimmt? Sind das nicht alles nur Märchen, Legenden? Nein, auch heute noch werden Menschen gesund, weil für sie im Namen Jesu gebetet wird. Ein Beispiel von etlichen, die ich selbst erlebt habe. Da habe ich nach Jakobus 5 mit einer Frau gebetet und sie mit Öl gesalbt. Am nächsten Tag hatte sie einen Termin bei ihrer Krankengymnastin, die ihr zuvor auch gesagt hatte, dass die Behandlung allenfalls eine Verschlimmerung verhindern könne. Diese Blockaden aber wären nicht mehr zu beseitigen. Doch dann musste die Gymnastin erstaunt feststellen, diese Blockaden waren weg. Aber es geht hier ja nicht in erster Linie darum, dass jemand körperlich heil, gesund wird. Vielmehr möchte Gott uns mit den Augen des Herzens sehen lassen. Er möchte die Blindheit beseitigen, an der wir dort leiden. Du kannst vielleicht nicht sehen, wie viel Gutes Gott in dein Leben hineingelegt hat. Du siehst immer nur die Mängel, das, was andere haben und du nicht hast. Oder du bist blind gegenüber der Geschichte, die Gott mit deinem, in deinem Leben geschrieben hat. Dass er dich doch auch immer wieder bewahrt hat, dir Menschen in den Weg gestellt hat, damit du nicht zugrunde gehst, nicht aufgibst, nicht eine total falsche Richtung einschlägst. Und er möchte dich nicht nur hören, sondern mit dem Verstand verstehen und mit dem Herzen begreifen lassen. Du bist vielleicht taub dafür, dass jemand dir sagt, dass er dich liebt, weil du bisher so wenig oder gar keine Liebe erfahren hast. Taub dafür, dass jemand sagt, dass er dich bedingungslos liebt, weil du bisher Liebe immer als Geschäft erlebt hast. Liebe hast du immer nur dann erfahren, wenn du dem anderen zuvor etwas Gutes getan hast. Oder bist du vielleicht taub dafür, dass dir jemand helfen möchte, was ja bedeutet, dass du aus seiner Sicht Hilfe benötigst. Vielleicht kannst du das nicht hören, willst nicht hören, dass wir uns nicht selbst am Schopf aus dem Sumpf ziehen können, so wie Münchhausen fabulierte, dass wir uns letztlich eben nicht retten können und einen Retter oder in altdeutsch-lutherischer Sprache heißt das, einen Heiland brauchen, dass wir eben ohne Gott nicht auskommen und dass dieser Gott uns annimmt, so wie wir sind. Und dass er uns hält, Kraft gibt, neues Leben ermöglicht, ganz gleich, wie alt wir sind. Zu Jesus kam einmal ein doch wohl schon Mann im fortgeschrittenen Alter, ein gebildeter Mann, Nikodemus hieß er. Dem sagte Jesus, dass er von Neuem geboren werden müsse, um das Reich Gottes zu erlangen. Geboren werden, ist ein Geschenk, nichts, was man selber schaffen, tun könnte. Und für diese neue Geburt, diese Geburt zum Gotteskind, ist man nie zu alt. Und Gott möchte uns mutig ins Leben schreiten lassen. Vielleicht bist du gelähmt von Trübsal und Hoffnungslosigkeit, gelähmt vor langer Krankheit durch eine wachsende Hinfälligkeit. Ja, was soll da noch kommen? Gott möchte dir helfen, mutig auf Entdeckungsreise zu gehen. Welche Möglichkeiten sich doch noch ergeben könnten. Oder aber andere Betätigungsfelder zu suchen, ehrenamtlich aktiv zu werden, zu entdecken, dass man doch noch gebraucht wird. Oder Gott möchte dich in Bewegung setzen, neue Behandlungsmethoden zu erkunden. Oder zu entdecken, zu was Gott diese Krankheit dienen lassen möchte. Und mit ihr leben zu lernen, sie vielleicht als eine Chance zu sehen, mit der Gott dir neue Wege eröffnet, ihm zu vertrauen, sich wirklich ganz auf ihn und seine Wegführung zu verlassen. Gelähmt bist du vielleicht aber auch dadurch, dass eine Beziehung zerbrochen ist, dass andere dich enttäuscht haben, dass andere dich vielleicht schwer innerlich verletzt haben. Vielleicht magst du nicht mehr unter Menschen sein, magst dich nicht mehr zu ihnen hin auf den Weg machen, schon gar nicht dich ihnen öffnen, neue Beziehungen wagen. Auch diese Lähmung will Jesus beseitigen. Jesus will dir helfen, zu vergeben. Dem anderen, der dir das zugefügt hat, zu vergeben, das abzugeben und selbst davon innerlich frei zu werden, diese Blockaden, diese innere Lähmung zu verlieren und wieder beweglich zu werden. Er möchte dir immer wieder Mut machen, neue Beziehungen zu suchen und zu wagen. Auch wenn wir hier und da vielleicht wieder neu enttäuscht werden. Denn er ist uns treu. Die Beziehung zu ihm ist von seiner Seite nie gefährdet. Und er möchte uns wieder lebendig reden und fröhlich singen lassen. Vielleicht ist deine Zunge gelähmt, weil dir immer alle gesagt haben, ach, hör auf, du kannst nicht singen. Oder vielleicht, weil du gelehrt wurdest, reden ist Silber, aber schweigen ist Gold. Oder dass man über seine Not nicht spricht, klagen verpönt ist. Oder du bist stumm, weil dir nie jemand wirklich zugehört hat und dir so vermittelt wurde, dass sich eh keiner dafür interessiert, was du sagst. Oder du bist stumm, weil dir allzu oft der Mund verboten wurde. Gott möchte, dass wir unsere Not aussprechen. Aus unserem Herzen eben keine Mördergrube machen. Er möchte, dass wir davon reden können, worüber wir uns freuen. Erzählen von dem, was unser Leben bisher ausgemacht hat und wie viel Gutes Gott da ja hineingelegt hat. Und dass wir wieder singen können, Loblieder singen können, weil wir erfahren, dass Gott uns liebt, wir seine Kinder sein dürfen. Auch deshalb ist die Adventszeit Zeit der Lieder. Denn das steckt ja hinter all dem. Jesus ist in diese Welt gekommen, damit wir wieder zu Gott kommen können. Gottes Sohn wurde Mensch, damit der Mensch seine Heimat habe in Gott. So formulierte das einmal Hildegard von Bingen. Jesus ist nicht nur Mensch geworden, hat nicht nur Menschen körperlich geheilt, ja vielmehr noch hat er sein Leben am Kreuz gegeben, damit wir wieder frei, unbelastet von unserer Schuld, befreit von unserem Misstrauen Gott gegenüber, im Vertrauen auf Gott leben können. Jesus Christus ist der Weg ins Vaterhaus. Er eröffnet uns eine lebendige Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und deshalb mein dritter Punkt, Advent heißt immer wieder Neues von Gott erwarten. Denn das hört ja nie auf. Wer einmal begriffen hat, dass er Gott braucht, wer es also als sein größtes Glück erachtet, von Gott abhängig zu sein, der wird immer wieder neu nach ihm suchen. Der wird von Gott auch immer wieder Neues erwarten. Der bleibt unterwegs mit Gott, weil ja Gott mit ihm unterwegs ist. Immanuel, Gott mit uns. Und der kann damit leben, dass er noch in dieser alten Welt lebt, unter ihren Bedingungen natürlich auch immer wieder zu leiden hat. Denn wenn sich auch vieles schon von dem erfüllt hat, was Jesaja hier angekündigt hatte, so steht doch noch manches auch aus. In Israel, in diesem Land, wird das sehr deutlich. Um den See Genezareth sah es in den 30er Jahren noch aus wie eine Steinwüste. Nichts wuchs dort. Heute ist die Gegend eine blühende Landschaft. Und so kommen Jahr für Jahr auch heute noch Juden zurück nach Israel, voller Freude darüber, dort nun zu Hause zu sein. Doch auch das stellt man fest, wenn man durchs Land reist, der Jubel ist begrenzt. Viele von denen, die da zurückkehren, finden keine Arbeit. Und so hört man zum Beispiel an jeder Straßenecke und an jeder touristischen Attraktion russische Juden musizieren. Noch ist diese Erde kein Paradies. Noch gibt es Wüsten, in denen kein Wasser sprudelt. Noch ist unser Leben auch von Feinden bedroht und eben auch von dem letzten Feind, dem Tod. Noch ist der Jubel der Erlösten gebrochen, eben nur zeitweilig zu hören. Christen warten immer noch. Wir warten darauf, dass Christus wiederkommt. Und genau diese Spannung macht das Leben des Christen aus. Aus dieser Spannung zwischen dem, was uns schon geschenkt ist, und dem, was dann noch mangelt, was eben noch nicht vollendet ist. Zwischen dem, was wir schon in unserem Leben erfahren haben und erfahren können, was im Himmel gilt, und dem, was eben dann doch auch noch nicht so vollkommen, noch nicht vollendet ist. Im Neuen Testament klingt eine jüdische Vorstellung an, nach der es mehrere Himmel gibt, räumlich übereinander. Je höher, desto näher bei Gott. In einer Bibelarbeit habe ich einmal Teilnehmer gefragt, in welchem Himmel sie sich denn fühlen, sehen. Ich erntete ungläubige Blicke. Hä? Wir sind doch noch nicht im Himmel. Doch in Kapitel 2 heißt es im Epheserbrief, dass die, die an Jesus Christus glauben, mit ihm auferweckt sind. Ja, mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt sind. Wir sind mit Christus auferweckt. Wir haben schon einen Platz im Himmel. Und doch leben wir eben noch in dieser alten Welt unter ihren Vorzeichen. Und so endet der Abschnitt im Epheserbrief so. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Wir warten weiter. Wir dürfen immer wieder Neues von Gott erwarten. Wir bleiben Menschen, die warten, die von Gott ganz viel, ja letztlich alles erwarten können, die schon im Hier und Heute erfahren können, dass Gott hilft, heilt, rettet, Kraft gibt, neue Wege aufzeigt, neue Möglichkeiten eröffnet. Oder kurz gesagt, uns leben lässt. Und der uns zugleich hoffen lässt darauf, dass alles das nur ein Vorgeschmack ist, dass uns das Beste noch bevorsteht. Dass es am Ende sein wird, was Jesaja hier gesagt hat. Aus den Augen der Befreiten strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Amen.